NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. September 1969. Der Todestag der französischen Reiseschriftstellerin Alexandra David Néel.
Sie war definitiv eine exzentrische und überaus originelle Frau.
Marion d'Absence hat über Alexandra David Néel geforscht. Eine Abenteurerin und Asienforscherin, die erste Buddhistin Frankreichs und Opernsängerin.
Sie war eine Intellektuelle und suchte nach Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, was Leben und Tod sind und wie eine gute Gesellschaft aussehen kann.
Heute vor 50 Jahren, am 8. September 1969, starb Alexandra David Néel im Alter von 100 Jahren. Sie war die erste europäische Frau, der es gelang, die verbotene Stadt Lhasa, die Hauptstadt Tibets, zu betreten. Nach einem mehrjährigen Fußmarsch durch den Himalaya. Verkleidet als bitterarme Tibeterin.
Véritablement, les femmes tibétaines considèrent la condition féminine comme étant inférieure à celle de mâle.
Für die Tibeterinnen hat der weibliche Zustand geringeren Wert als der männliche. Deshalb rezitieren sie immer wieder folgende Wunschformel. Könnte ich doch meinen Frauenkörper abwerfen? Könnte ich doch einen Männerkörper erlangen? Auf Tibetisch klingt das so.
Die Diskriminierung der Frau. Ein Lebensthema von Alexandra David Néel. Als sie 1868 in der Nähe von Paris zur Welt kommt, steckt auch in Europa die Frauenemanzipation noch in den Kinderschuhen.
Ich wuchs ohne Liebe auf. Meine Mutter, eine bigotte Katholikin, hatte sich einen Sohn gewünscht, der eines Tages Bischof werden sollte. Ich war nur ein Mädchen und alles an mir missfiel ihr.
Die kritische Auseinandersetzung mit Religion und Spiritualität, ein weiteres Lebensthema dieser Frau. Sie wächst in Paris und Brüssel auf. Die kleine Alexandra spielt kaum mit anderen Kindern, ist sehr musikalisch, lernt extrem schnell und übt sich als Pubertierende in Askese.
Der Geist dachte, ich muss den Körper züchtigen, um sich daraus ein robustes und fügsames Instrument zu machen, geeignet, seinen Absichten zu dienen, ohne schwach zu werden.
Hochbegabt und magersüchtig, würde man heute vermutlich sagen. In jedem Fall ist die Abenteuerlust schon bei der Heranwachsenden klar erkennbar. Ein Biograf.
Mit 5 Jahren gelingt ihr die erste große Flucht in den Wald von Vincennes. Mit 15 besteigt sie heimlich ein Schiff, das sie nach England bringt. Mit 17 brennt sie in die Schweiz durch und überquert zu Fuß den St. Gotthard-Pass.
Wegen Geldmangels lässt sie sich von der ungeliebten Mutter in Italien abholen. Ihren Vater verehrt Alexandra David.
Er war ein Freidenker und Freimaurer, ein Republikaner. Er machte sie als erster vertraut mit revolutionären, sozialistischen und anarchistischen Ideen.
Introduction to revolutionary and anarchist and socialist.
Das Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit. Das ist schließlich das dritte große Lebensthema dieser außergewöhnlichen Französin. In Brüssel verkehrt die junge Alexandra David im Kreis des Anarchisten Élisée Reclus und sie schreibt ihr erstes Buch, eine feministisch-anarchistische Kampfschrift mit dem Titel Pour la vie, für das Leben.
Jeder Moment, in dem der Mensch sich einem fremden Willen unterwirft, ist ein Moment, der von seinem Leben abgeschnitten ist.
Die Mutter muss nach und nach einsehen, eine solche Tochter lässt sich Ende des 19. Jahrhunderts nicht unter die Haube bringen. Alexandra David will nicht heiraten und von der christlichen Kirche löst sie sich radikal. In gnostischen Texten der Antike und esoterischen Zirkeln sucht sie nach Antworten auf existenzielle Fragen. So geht sie nach London und wird dort Mitglied der Theosophischen Gesellschaft, einer okkulten Organisation mit weltweitem Netzwerk. Das wird ihr auf ihren Reisen später nützlich sein. Zunächst kommt sie durch die Theosophische Gesellschaft mit altindischen Texten in Berührung.
Dort wurden Texte in Sanskrit rezitiert, allerdings ohne den Sinn zu verstehen. Es ging um den Klang und die sich daraus ergebenden vermeintlichen Schwingungen.
Das ist Alexandra David zu wenig. In Paris beginnt sie, Sanskrit und Chinesisch zu lernen. Und sie wird Buddhistin. Dann geht ein Traum in Erfüllung. Dank einer Erbschaft kann sie für 1,5 Jahre nach Indien reisen. 1891. Sie fährt allein. Eine Ungeheuerlichkeit damals. Ihr erster Besuch in einem buddhistischen Tempel wird ein Schockerlebnis.
Den Firlefanz in abendländischen Kirchen kannte ich ja zur Genüge. Die spanischen Madonnen, die einen Spazierstock mit goldenem Knauf oder einen Fächer bei sich haben, die mit Schmuck behangen sind wie für einen Ball. Aber dergleichen in einem Land vorzufinden, das sich buddhistisch nannte, hatte ich nicht erwartet.
Nach und nach muss die 23-Jährige erkennen, in Asien ist der Glaube an Wunder und beschwörerische Rituale noch viel ausgeprägter als in Europa.
Ein Lama Tibetain me disait un jour: Enseignez quelque chose de raisonnable aux gens, ils baillent.
Ein tibetischer Lama hat mir einmal gesagt: Wenn man den Leuten etwas Vernünftiges erklärt, gähnen sie oder laufen weg. Wenn man ihnen Märchen erzählt, dann hören sie mit offenem Mund zu. Aber ich habe nicht die Absicht, Ihnen Märchen zu erzählen.
Tatsächlich verläuft Alexandra Davids reales Leben wie ein Märchen. Als die Erbschaft verbraucht und sie wieder zurück in Frankreich ist, gesteht ihr der Vater, dass er sich verspekuliert hat und pleite ist. Alexandra David muss ab sofort für sich selber sorgen. Sie besinnt sich auf das, was sie als Mädchen der besseren Gesellschaft intensiv gelernt hat und sehr gut kann: Singen. Sie wird Opernsängerin. ...1895 nimmt sie ein Engagement der Oper in Hanoi an und wird zum Star von Indochina. Der Sprung an die Pariser Oper allerdings gelingt nicht, trotz der Fürsprache von Komponist Jules Massenet. Und so sehr das Künstlerleben ihre Reiselust befriedigt, Frauen mit eigenem Einkommen sind damals nicht vorgesehen.
Unfortunately, the reality was very hard for women at the time.
Sie hat sich aushalten lassen. In gewisser Weise gehörte Prostitution damals zum täglichen Leben vieler Schauspielerinnen und Sängerinnen. Das ist leider wahr.
It's actually true.
Noch als alte Dame soll Alexandra David gefordert haben, man solle nach dem Besuch eines Mannes die Fenster öffnen und lüften. Und doch trifft sie schließlich in Tunis den Mann ihres Lebens. Sie ist ab 1900 am dortigen Theater tätig. Er ist Chefingenieur der Eisenbahngesellschaft. Philippe Néel sein Name.
Néel ist 43, ledig, gut aussehend, von großer Eleganz und raffinierter Lebensart. Ein notorischer Frauenheld, der die Objekte seiner Begierde auf seine Yacht entführt.
1904 treten die beiden vor den Traualtar, obwohl sie nie heiraten wollte. Alexandra David Néel, wie sie nun heißt, ist 36 Jahre alt.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die finanzielle Sicherheit für sie entscheidend war.
Philippe Néel wird in den folgenden 40 Jahren ihre Reisen bezahlen. Rund 3000 Briefe an ihn sind ihr Reisetagebuch. 1911 bricht sie nach Asien auf. Aus dem Studienaufenthalt, der nur ein paar Monate dauern sollte, werden 14 Jahre.
Sie hatte nichts zu verlieren oder hat sich zumindest so verhalten. Das, was sie am meisten fürchtete, war zu Hause zu hocken in einem bürgerlichen Salon und das Leben einer Frau zu führen, wie sie es aus ihrer Jugend kannte. Das war die größte Gefahr für sie.
Mit dem Schiff geht es zuerst nach Ceylon, heute Sri Lanka. Dann durch Indien bis nach Sikkim. Der Bundesstaat liegt im Himalaya, zwischen China, Nepal und Bhutan. Dort trifft sie den 13. Dalai Lama. An den Ehemann schreibt sie:
Heute Morgen habe ich den gelben Papst gesehen. Er scheint recht fröhlich veranlagt zu sein. Natürlich ist er kein Trottel, aber nach unseren Maßstäben eben doch kein Intellektueller.
Sie hat ihn verachtet, weil sie meinte, er habe vergessen, was wahrer Buddhismus ist.
Als der reinste Aberglaube, so erscheint ihr der praktizierte Buddhismus in Asien, weit entfernt von den Quellen, die sie in Paris studiert hat. Und so tritt sie auf.
Sie wollte den Buddhismus reformieren. Sie wollte nicht von den Menschen vor Ort lernen, sondern ihnen Reformen bringen. Das erscheint arrogant, aber wir verhalten uns heute oft ähnlich.
Sie freundet sich trotzdem mit religiösen buddhistischen Führern an. Und als in Europa der Erste Weltkrieg tobt, lebt sie 2 Jahre lang in einer Einsiedelei im Himalaya. Sie wird schließlich in den Stand einer Lamina erhoben, einer buddhistischen Geistlichen. Eine echte Buddhistin ist sie jedoch nicht. Zu diesem Ergebnis ist die Anthropologin und Buddhismusforscherin Marion d'Absence gekommen.
Sie hat nicht an die Wiedergeburt geglaubt. Sie war Nihilistin. Sie hat Buddhismus auf ihre eigene Weise verstanden. Letztlich gab es ein komplettes Missverständnis zwischen dem Buddhismus in Asien und ihrer europäisch-französisch-antiklerikalen Konstruktion. Sie hatte eine sehr marxistische Sicht auf Religion und war der Meinung, nur dumme Leute können an Religion oder das Leben nach dem Tod glauben.
So sind es denn weniger religiöse als sportliche Gründe, die sie motivieren, 1921 mit 52 Jahren zum größten Abenteuer ihres Lebens aufzubrechen. Zu Fuß wandert sie von China aus über den Himalaya in die verbotene Stadt Lhasa. Sie schwärzt sich die weiße Haut mit Ruß und versteckt ihr Gesicht unter einer abgewetzten Pelzkappe, aus der lässt sie künstliche schwarze Zöpfe aus Yakhaar hervorlugen. Alexandra David-Niel zieht als Bettelpilgerin durch das Land, wo der ewige Schnee wohnt. Getarnt als vermeintliche alte Mutter ihres Boys und Ziehsohns Yongden, eines Tibeters.
Ich betrachte ihn immer noch als den 14-jährigen Jungen, den ich vor Jahren zu mir genommen habe. Doch die Jahre sind vergangen und der Junge wird an Weihnachten 39. Zum Glück ist er in mancher Hinsicht ein Kind geblieben. Vielleicht liegt das an meiner Erziehung. Ich bin mir meines Egoismus bewusst. Ich wollte jemanden haben, der mir nützlich ist, in welcher Situation auch immer. Und der sich meinen Wünschen unterordnet.
Fast 3 Jahre sind die beiden unterwegs. Sie überqueren Pässe von 6000 Meter Höhe, in Eiseskälte. Sie hungern, sind ständig von Raubtieren und lebensgefährlichen Unfällen bedroht. Am 28. Januar 1924 erreichen sie die verbotene Stadt auf dem Dach der Welt.
Ich bin als Skelett in Lhasa angekommen. Auch wenn man mir 1 Million anbieten würde, würde ich es ablehnen, dieses Abenteuer unter den gleichen Bedingungen zu wiederholen.
Es gibt dieses Zitat von Alexandra David-Niel und dieses.
Ich betrachte die Tage, an denen ich mit schwer beladenem Rücken als eine der zahllosen tibetischen bettelnden Pilgerinnen das Land durchwanderte, als die schönsten meines Lebens.
Nach diesem spektakulären Abenteuer wird sie in Europa gefeiert. Die Wanderin mit dem Wind hält Vorträge, schreibt Bücher, kauft ein Haus in Südfrankreich. Doch 1937 brechen sie und ihr junger Begleiter Yongden erneut auf. Mit der transsibirischen Eisenbahn geht's wieder nach China. Sie ist 68 Jahre alt und wird erst 9 Jahre später zurückkehren. Denn die beiden geraten in den japanisch-chinesischen Krieg und dann in den chinesischen Bürgerkrieg. Wenn man ihrer Gedichtrezitation glauben darf, hat sie den idealen Zeitpunkt zu sterben ohnehin verpasst.
Ich habe in einer Einsiedelei gelebt und ich habe mir gewünscht, dort zu sterben. Aber wahrscheinlich haben die Götter mich dessen nicht für würdig gehalten. Ich bedauere das.
Alexandra David-Niel schreibt mehr als 30 Bücher und lässt ihren Reisepass noch mit 100 Jahren verlängern. Ihr Haus in Digne ist heute Museum. Aber der Nachruhm dieser beeindruckenden Frau ist erstaunlich gering. Von den Universitäten ist sie als Forscherin nie anerkannt worden. Für Marion d'Absence bleibt die Frage:
Can we really escape our own cultural ideas and background?
Können wir unsere kulturelle Prägung hinter uns lassen? Sie ist fortgegangen, aber hat das Fremde nicht wirklich entdeckt. Sie hat ihre eigenen Ideen und Gedanken projiziert. Können wir unserer kulturellen Prägung entrinnen? Das ist die Frage, die sie mit ihrem ganzen Leben und mit all ihren Büchern aufwirft.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Behlemann an Alexandra David-Niel, die heute vor 50 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.